Da ließen die Götter am Himmel einen Regensturm aufziehen. Finsternis in der westlichen Gegend. Der Himmel bewölkt, ohne ein Wolkenloch, lauter als die Stimme der Untertanen. Das Unwetter tobte über der Wüste, lauter als das Tosen der Nilquellen in Elefantine. Jedes Haus und jedes Lager, das der König und sein Gefolge erreichten, es war eingestürzt, und die, die sich darin befunden hatten, waren umgekommen. Ihre Leichname trieben auf dem Wasser wie Papyrusnachen, sogar bis in die Palastkanzlei für eine Dauer von einigen Tagen. Und es herrschte solch eine Dunkelheit, dass eine Fackel die beiden Länder nicht erhellen konnte. Da sagte seine Majestät: »Oh, wie viel größer ist dieses als die Machtweise des großen Gottes und als die Natur der Götter?«
Diese Worte sollen eine Naturkatastrophe beschreiben, die in die Regierungsjahre des Pharao Amose I. fallen, also ca. 1550 bis 1525 vor Christus. Eine Naturkatastrophe, die durch den Ausbruch eines Vulkans in der Ägäis ausgelöst worden sein soll. Ein Ausbruch, der als die Minoische Eruption bekannt ist und nicht nur eine nahezu gesamte Insel zerstört hatte, sondern deren Zerstörungswelle sich über die Grenzen der Ägäis im östlichen Mittelmeerraum ausgebreitet haben soll. Heute ist diese Insel als Santorin bekannt, wobei sie von den alten Griechen Terra genannt wurde. Terra war der Knotenpunkt für den Handel von Metallen, Keramik, Lebensmitteln und Luxusgütern in der Ägäis während der Bronzezeit. So pflegte man dort Handelsbeziehungen bis nach Ägypten und der benachbarten minoischen Kultur. Obwohl die Minoa starken Einfluss auf die Insel hatte, gehörte Terra bzw. das heutige Santorin den Kykladen an und somit historisch auch der kykladischen Kultur. Um diese soll es heute auch gehen. Bereits in der letzten Episode hatten wir sie angeschnitten und erklärt, dass die Kykladen-Kultur wichtige Handelspartner für die Festlandkulturen Griechenlands waren. Außerdem wird manchmal angenommen, dass sie der Piraterie nachgegangen waren und sich die Festlandsiedlungen gegen sie schützen wollten. Ob dies stimmt, wollen wir heute herausfinden. Und ich erkläre euch, wie die Blütezeit Terras ihr abruptes Ende durch einen Vulkan fand.
Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen, wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges.
Kairete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alternative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt. Von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas.
Die Kykladen sind eine Inselgruppe, die sich in der Ägäis südlich von Attika und Euböa befindet. Wörtlich übersetzt bedeutet Kykladen Ringinseln und sie umfassen ca. über 30 Inseln. Wie die Festlandkultur und die Nachbarkultur der Minoa waren die Kykladen seit der Jungsteinzeit besiedelt. So waren etwa Inseln wie Antipatros, Paros, Mykonos und Kea bereits lange besiedelt, ehe die Kykladenkultur ihren Anfang fand. Allgemein wird als Beginn der Kykladenkultur das Jahr 3000 vor Christus gedeutet, dort, wo das Ende der Jungsteinzeit verortet wird. Wie wir bereits aus dem Helladikon kennen, werden auch die kykladischen Perioden in die Früh-, Mittel- und Spätkykladische Periode unterteilt. Da die Mykener zur Zeit der spätkykladischen Phase eine sehr prominente bzw. vorherrschende Rolle in der Ägäis einnehmen, werden wir die Kykladenkultur in zwei Teilen erkunden Unser Ende für die heutige Episode wird dabei die Zerstörung von Terra sein. Die frühkykladische Zeit ist besonders, da die Grotta Pelos-Kultur die erste greifbare vorgeschichtliche Gesellschaft in dieser Region ist, die schon im Neolithikum begann und bis in die Bronzezeit fortgesetzt wurde. Colin Renfrew, von dem wir bereits letztes Mal gehört haben, hat diese Kultur nach ihren Fundorten Grotta auf der Insel Naxos und Pelos, das sich auf Melos befindet, benannt. Die Grotta-Pelos-Kultur begann um ca. 3500 v. Chr. Obwohl Siedlungsstrukturen kaum gefunden wurden, wurden hingegen einige Nekropolen entdeckt. Die Gräber enthielten meist nur einen Leichnam, einige auch mehrere Individuen. Besonders bemerkenswert sind die Kykladen-Idole, Marmorfiguren, die in einigen Gräbern gefunden wurden. Weitere Grabbeigaben waren auch hier Schalen und Krüge. Metallgegenstände waren selten, aber wurden in Naxos in Form von Kupferdrähten und Aalen und auch einer Halskette aus Silberperlen gefunden. Die Friedhöfe bestanden aus etwa 15 bis 20 Gräbern, was darauf hinweist, dass Menschen wahrscheinlich in kleinen Familienclans in wenigen Einzelhäusern lebten. Neben Friedhöfen wurden auch Mauerreste gefunden, so etwa in Naxos und auf einigen Inseln wie Andros, Amorgos, Ios und Phylakopi in Melos. Die Keros-Syros-Kultur, benannt nach den Inseln Keros und Syros, folgte auf die Grotta-Pelos-Kultur und gilt als bedeutsame Epoche auf den Kykladen. Sie blühte um 2700 v. Chr. Auf und mehrere Siedlungen auf verschiedenen Inseln deuten auf einen gewissen Wohlstand hin. Komplexere Siedlungs- und Gebäudestrukturen lassen sich nicht nur auf Keros und Syros nachweisen, sondern auch auf Kea, Daskalio, Melos und Ios. Interessant ist, dass Daskalio, eine heute unbewohnte Insel, vermutlich aufgrund des höheren Wasserspiegels in der Bronzezeit einst mit der Insel Keros verbunden gewesen war. Wie die Festlandkulturen liegen einige Siedlungen auf strategisch wichtigen Punkten wie einer Halbinsel oder Felskuppe. Die Menschen dieser Kultur entwickelten ihre handwerklichen Fähigkeiten weiter. Die Gebäude in dieser Zeit bestanden hauptsächlich aus wenigen rechteckigen Räumen, einige möglicherweise sogar zweistöckig. Erstmals wurden in dieser Epoche Stempel zur Verzierung der Keramiken verwendet, meist in Formen von Dreiecken, Kreisen und Spiralen. Figürliche Darstellungen finden wir auf Gefäßen, die Bratpfannen ähneln. So werden Sonnenmotive, Schiffe, Fische und weibliche Genitalien dargestellt. Hinter diesen sogenannten Bratpfannen vermutet man, dass es sich eigentlich um Trommeln mit Fellspannung handelt oder Spiegel. Die Gräber der Keros-Syros-Kultur ähnelten denen der vorangegangenen Grotta-Pelos-Kultur. Es gab jedoch weniger häufig Mehrfachbestattungen. Auf Syros hat man den bisher größten Friedhof freigelegt mit etwa 600 Gräbern. Marmor-Kykladen-Idole waren besonders charakteristisch für diese Kultur, die in verschiedenen Größen variieren. Die Idole haben stark menschliche Züge und die Hände der Figuren sind meistens vor den Bäuchen gefaltet. Auffällig ist, dass die Idole meistens weiblich sind und nur vereinzelt männlich. Einige Figuren wurden bemalt und außerdem gab es vermehrt Darstellungen, die vielleicht auf bestimmte Funktionen und Tätigkeiten der in der Kykladenkultur lebenden Menschen schließen lassen können. So wurden Krieger und Musiker dargestellt. In einer noch unklaren Funktion sind zwei Frauenfiguren dargestellt, wo eine Frau auf den Schultern der anderen steht. Die Verwendung von Metallen, vor allem Bronze, war weit verbreitet. In Gräbern finden wir Dolche, Meißel, Pinzetten, Angelhaken und Fibeln. Erze, die verwendet wurden, stammen meist von der Insel Sifnos und aus Attika. Enge Handelsbeziehungen pflegte man, wie bereits letztes Mal erwähnt, zum griechischen Festland, Kreta und Kleinasien. Kykladenfiguren wurden exportiert und übten einen starken Einfluss auf lokale Künstler aus, wie durch Funde in Troja belegt ist. Um ca. 2300 v. Chr. Endete die Keros-Syros-Kultur bereits. Die Gründe sind unbekannt, wobei zumindest bei der Siedlung von Skarkos auf Ios vermutet wird, dass sie aufgrund eines Erdbebens, das die Häuser zerstört hatte, aufgegeben wurde. Die Kastri-Kultur, auch als Lefkandi-Kultur bekannt, entstand um 2400 v. Chr. Sie ist bemerkenswert, da sie nicht nur auf den Kykladen, sondern auch in Euböa, Attika und Böotien zu finden ist. Namensgeber ist die befestigte Siedlung Kastri auf Syros. Zeitlich ist die Kultur der Keros-Syros-Kultur nahe, weshalb sie von manchen Forschern nicht unterschieden werden, aber andere sehr wohl eine Trennung zwischen ihnen ziehen. Die Siedlungen zeichnen sich durch Befestigungsanlagen aus, was auf mögliche Konflikte hindeutet. Die bedeutendste von ihnen in dieser Zeit war Castri auf Syros, die auf einen steilen Berg liegt und eine lange Verteidigungsmauer aufweist. Hinter der Mauer befanden sich etwa 40 Räume, die vermutlich ein ganzes Gipfelplateau bedeckten. Man kann nachvollziehen, dass drei Eingänge durch die Mauern führten, die mit doppelten Toren versehen waren. Wie in Manica und anderen Festlandsiedlungen konnten ein paar Gebäude in Castri als Metallwerkstätten identifiziert werden. Weitere befestigte Siedlungen und Burganlagen lassen sich am Kap Panormos auf Naxos sowie dem Berg Kyntos auf Delos nachweisen. Man wollte sich auch hier mit den Mauern gegen Eindringlinge schützen. In dieser Epoche wurden erstmals Gefäße mit kräftigem Rotton hergestellt. Die Verwendung der Töpferscheibe war eine wichtige Innovation. Es gab vermehrt Funde aus Metall, darunter ein bronzenes Sägeblatt. Die Kultur hatte Handelsbeziehungen bis nach Kreta und Kleinasien. Wir haben außerdem Hinweise, dass die Inselbewohner nicht nur den Handel kontrollierten, sondern auch mehr Güter exportierten und selbst weniger Produkte erwarben. Kurz nach 2200 v. Chr. Endete die Siedlungstätigkeit der Castri-Kultur und es folgte eine Siedlungspause von 100 bis 150 Jahren, deren Gründe unbekannt sind. Zumindest können wir in Castri Feuer nachvollziehen, das vermutlich zur Aufgabe der Siedlung führte. Mit dem Untergang anderer Siedlungen beginnt der Aufstieg von Phyla Koppi, einer der größten Siedlungen während der mittelkykladischen Periode. Die Besiedelung von Phyla Koppi, welche sich auf der Insel Melos befindet, kann man bis zur Grotta Pelos-Kultur, also auf ca. 3000 bis 2650 v. Chr. Nachweisen. Besonders ist, dass Phyla Koppi eher einer städtischen Siedlung ähnelte als einer dörflichen. Man legte eine zyklopische Wehrmauer frei sowie Häuser mit großen Räumen, die mit kunstvollen Fresken ausgemalt waren. Dicht bebaut erstreckte sich die Stadt über eine Fläche von ca. 220 Metern. Straßenraster existierten ebenso mit einem Durchmesser von 1,60 Meter. Funde in den Gebäuden deuten auf einen intensiven Handel hin und die Keramikmanufakturen der Stadt exportierten ihre Waren nach Kreta, der Peloponnes und der gesamten südlichen Ägäis. Minöische und minoische Keramik wurden vom Festland und Kreta aus nach Phyla Koppi importiert. Forschende vermuten, dass der Wohlstand von Phyla Koppi allgemein auf das Obsidian zurückzuführen ist, mit dem sie, wie wir bereits gehört haben, bereits seit dem Neolithikum im ägäischen Raum gehandelt hatten. Wir können in der mittelkykladischen Zeit beobachten, dass ein intensiver Austausch zwischen den Inseln stattfand. Das geht vermutlich nicht nur auf den Handel zurück, sondern es wird auch angenommen, dass es Migrationsbewegungen aufgrund von Konflikten gab, was schließlich in eine gemeinsame Kultur mündete. Neben Phyla Koppi wurde auch die Siedlung von Agia Irini auf Chia freigelegt, wobei die Siedlung vermutlich bei Weitem nicht so eindrucksvoll und bedeutend gewesen war. Siedlungsspuren reichen hier bis zur Keros-Syros-Kultur zurück und wie in anderen Orten gab es eine Unterbrechung der Besiedelung. Zwischen 1900 und 1800 v. Chr. Begannen die Bewohner, die Stadt neu aufzubauen, wobei die Häuser einfache Grundrisse hatten und man keine Belege für zweistöckige Gebäude hat. In Phyla Koppi existierten Handelsbeziehungen zu Kreta, dem Festland und Anatolien. Neben einer Mauer wurden auch ein Wachturm am Tor der Stadt errichtet. Wo zunächst der minöische Stil die Keramik der Bewohner beeinflusst hatte, wurden minoische Stile um 1700 v. Chr. Populärer. Hervorzuheben ist außerdem, dass man Funde gemacht hatte, wo die Schriftzeichen von Linie A, dem Schriftsystem der Minoer, festgehalten sind. Waren die Bewohner der Kykladenkultur also diese berüchtigten Piraten, vor denen sich die Festlandkulturen versucht haben zu schützen? Bisher haben wir keine Beweise, die darauf hindeuten. Eher haben wir festgestellt, wie wir bei der Keros- und Castri-Kultur der frühkykladischen Periode gesehen haben, dass auch die Kykladen sich vor Angriffen schützten und dort Siedlungen verlassen oder zerstört wurden. Eventuell waren sie genauso von Angriffen von außen betroffen. Oder kam der Angreifer von innen? Könnte es denn nicht auch sein, dass es Konflikte zwischen den verschiedenen Handelszentren gab? Diese Fragen können wir anhand des Wissens, welches uns bekannt ist, nicht beantworten. Und vielleicht können wir es auch nie. Aber eindeutig beantworten können wir, wie die einflussreiche Handelsstadt in Thera ihr Ende fand. Thera ist die südlichste Kykladeninsel und ist seit der Jungsteinzeit besiedelt. Die Ausgrabungsstätte heißt Akrotiri, weshalb wir diese als bedeutende Stadt so während unserer Erkundung bezeichnen werden. Ausgeweitet hat sich Akrotiri, das zunächst ein kleines Küstendorf auf einer flachen Halbinsel gewesen war, während der frühkirchlichen Zeit um 3000 vor Christus. So wuchs die Bevölkerung und die Siedlungsfläche weitete sich über die Halbinsel hinauf aus. Forschende vermuten, dass Thera eine Einwohnerzahl von mindestens 1500 bis 2000 hatte und maximal 9000. Jahre vor der Zerstörung der Stadt durch den Vulkan wurde Akrotiri bereits einmal von einem Erdbeben schwer beschädigt. Auf 2500 vor Christus lässt sich die Verarbeitung von Metall nachweisen und keramische Techniken wurden aus verschiedenen Orten aus der Ägäis importiert. Ihre Blüte erlangte Thera ca. 2000 vor Christus, also der mittelkykladischen Epoche, wo auch Phylakopi an Bedeutung gewann. Erneut wurde in dieser Zeit die Siedlung vergrößert und entdeckte Kupfervorkommen auf der Insel machte es zum idealen Handelsstandort für Kreta und Zypern. Die Straßen waren mit großen Steinplatten gepflastert, unter denen eine Kanalisation verlief. Die Häuser waren zwei- oder dreistöckig. Holzbalken trugen die Decken und einige Wände waren mit Holzrahmen verstärkt, vermutlich zum Schutz vor Erdbeben. Die meisten Gebäude hatten im Erdgeschoss Werkstätten und Vorratsräume, während im Obergeschoss kunstvoll geschmückte Räume als halbprivate Bereiche genutzt wurden. Atypische Gebäude wurden als Herrenhäuser bezeichnet und hatten im Erdgeschoss einen prachtvoll geschmückten Bereich für öffentliche Zeremonien. Es wurden Baderäume im Obergeschoss gefunden, die an die Kanalisation angeschlossen waren. Es gibt keine Ställe in der Stadt und es wurden keine Paläste, Stadtbefestigungen oder militärischen Einrichtungen entdeckt. Daher wird vermutet, dass man in keinem Wettstreit oder Konflikt mit den benachbarten Minoren stand. Anhand der Bauten können wir beurteilen, dass es sich bei Thera um eine hochentwickelte Zivilisation gehandelt hatte. Selten fand man Herde oder Feuerstallen, weshalb gemutmaßt wird, dass in öffentlichen Gebäuden für die Verpflegung der Bevölkerung gesorgt wurde. Räume mit großen Fenstern zur Straße ausgerichtet deuten darauf hin, dass es sich um Läden gehandelt hatte, wo der Verkauf schließlich am Fenster abgewickelt wurde. Von Seefahrt und Handel geprägt, hatten die Bewohner Handelsbeziehungen zu Kreta, dem griechischen Festland, und Anatolien. Tontafeln mit Inventardaten in der Linie A-Schrift wurden in einem der Herrenhäuser entdeckt, welche zeigen, dass Akrotiri während der mittleren Kykladenperiode ein Zentrum für Veredelung von Textilprodukten war und ebenso mit großen Mengen von Olivenöl und Wolle handelte. Was aber machte Thera zum perfekten Handelsort? Damals war Thera die einzige Insel, die innerhalb eines Tages von Kreta aus erreicht werden konnte. Daher ist die zentrale Rolle als Handelspartner für Kreta als auch die enge Beziehung dieser beiden Inseln gut nachvollziehbar. Von dort aus konnten die Minoer ihre Waren leichter an Märkte weiter nördlich exportieren. In der letzten Episode wurde bereits erwähnt, dass der Anbau von Oliven zunächst auf Kreta und andere Inseln beschränkt war. Einer dieser Inseln war Thera. In ihrer Blütezeit wurden eine große Menge an Oliven angebaut und man vermutet, dass fast 50% des gesamten Olivenöls und Weins, das in den Kykladen, Kreta und Zypern gehandelt wurde, aus Thera stammte. Ein besonderer Fund waren auch sogenannte Siegelabdrücke mit etwa 15 verschiedenen Motiven. Ihre Funktion ist nicht eindeutig, aber man vermutet hinter diesen Tontafeln Handelsmarken. Die Bewohner von Akrotiri arbeiteten als Metallhandwerker, Töpfer und es gab auch Berufe im Bereich des Schiffsbaus, wie Funde von Werften am Hafen vermuten lassen. Außerdem deuten die aufwendigen Wandmalereien auf spezialisierte Künstler hin und in nahezu jedem Haus wurde ein Webstuhl gefunden, wo wir Hinweise darauf finden, dass gefärbte Kleidung aus Wolle und Leinen hergestellt wurde. Einflüsse für Keramikstile kamen aus den Kykladen, Kreta und später von den Mykenern. Das älteste Bett Europas, wie es gerne genannt wird, findet man ebenso auf Thera. Dieses bestand aus einem hölzernen Rahmen mit Beinen und war mit Schnüren bespannt worden. Auch andere Möbel aus Holz waren angefertigt worden. Weil keine Zisternen gefunden wurden, stellte man durch Baumaßnahmen in der Nähe der Stadt deren Wasserversorgung sicher, wie Abschnitte von Tonrohren vermuten lassen. Aber wie sieht es mit Sozialstrukturen aus? Für eine solch weit entwickelte Gesellschaft, wie sie in Akrotiri zu finden war, würde man meinen, dass es bereits wie auf den Festlandsiedlungen wie Manika Hierarchien existierten. Rückschlüsse darauf könnten uns unter anderem Fresken geben. So können die Darstellungen auf Wandmalereien Hinweise auf den Beruf oder die Herkunft der Hausbewohner geben. Genauso wird angenommen, dass man mit Fresken den sozialen Status nach außen hingetragen hatte. Ein gutes Beispiel dafür könnte das sogenannte Westhaus sein. Dort wurden maritime Motive gefunden, weshalb interpretiert wird, dass der Hausbewohner ein Schiffskapitän oder Handelsherr gewesen sein könnte. Allgemein vermutet man, dass die Bewohner des bisher freigelegten Viertels der Elite angehörten. So ist uns bekannt, dass zu Beginn der spätminoischen Zeit auf Kreta keine gleichberechtigte Gesellschaft existierte. Stattdessen betrieben die Eliten dort eine komplexe Schenkökonomie, bei der sie Gefälligkeiten um Güter austauschten und ihre Stellung in der Gesellschaft durch Unterdrückung sicherten. Eine Kultur der Minoer nähert sich Akrotiri schließlich im Laufe der mittelkykladischen Epoche an. So wird vermutet, dass Menschen aus Kreta sich in der Stadt niederließen, wie etwa Händler, Künstler und Handwerker. Dadurch könnten sich familiäre und vermischte Eliten gebildet haben. Der starke Einfluss Kretas wird auch durch die Verwendung minoischer Maßeinheiten und Gewichtsstücke verdeutlicht. Die Katastrophe kündigte sich wahrscheinlich zunächst durch einige Erdbeben an. Daraufhin verließen die Bewohner die Insel, aber hatten noch genügend Zeit, Wertsachen mitzunehmen. So waren im Gegensatz zu Pompeji bei den Ausgrabungen keine Leichen, Schmuck noch Werkzeuge in Akrotiri gefunden worden. Nach dem Erdbeben dürfte der Vulkan nicht sofort ausgebrochen sein, da wir Hinweise darauf haben, dass die Einwohner zunächst zurückgekehrt sind, um weitere Gegenstände wie Möbel zu bergen und auch einsturzgefährdete Wände niederzureißen. Ebenso hatten sie begonnen, Baumaterialien für ihre Wiederverwendung zu sortieren. Einen Stapel Bettgestelle hatte man vor einem Haus gefunden, offensichtlich bereit gemacht zum Abtransport. Zu Sammelstellen außerhalb der Häuser hatte man auch Krüge und Amphoren mit Lebensmitteln gebracht. Der Abtransport wurde jedoch abgebrochen und niemals fortgeführt, da die Zurückgekehrten fliehen mussten. Vermutlich flohen sie vor dem Pyroklastika, wo es sich um eine geringe Menge von vulkanischer Asche und Gesteinsfragmenten, die aus dem Vulkanschlot gespuckt wurden, handelte. Dieser lag genau mittig der Insel. Ob es die Flüchtenden noch rechtzeitig schafften, können wir nicht sagen. Genauso gibt es die Theorie, dass sie durch die Gase der Eruption oder durch Flutwellen ums Leben gekommen waren. Der richtige Ausbruch fand erst Monate später statt. Denn so war bereits Gras nachgewachsen, als der Vulkan ausgebrochen war, wie verbrannte Überreste zeigen. Ursprünglich nahm man an, dass die Caldera, also der Krater, einstürzte und so ein Tsunami auslöste. Neueste Untersuchungen ergeben jedoch etwas anderes. So kam es nach einiger Zeit zu einer explosiven Eruption, wobei Lava, Asche und Gase ausgeschleudert wurden. Wasser drang in den aufgerissenen Schlot ein, wodurch Wasserdampfexplosionen ausgelöst wurden. Daraufhin traten in hoher Geschwindigkeit pyroklastische Ströme aus und bedeckten ihre Umgebung mit Asche, Lava und Staub. Weil der Krater nach Meinung von Forschenden vollkommen trocken gewesen war, kann nicht der Kollaps der Caldera den Tsunami ausgelöst haben, der folgen sollte. Aufgrund von Ablagerungen im Meer vermutet man eher, dass Flutwellen durch pyroklastische Ströme ausgelöst wurden. Erst jetzt, gegen Ende des Ausbruchs, wird angenommen, dass der Ring der Insel zusammenbrach und so der nordwestliche Kanal zwischen der Hauptinsel und Tirassia entstand. Danach strömte das Wasser wieder in die Caldera ein und füllte das Becken. Heute geht man davon aus, dass der Vulkanausbruch eine Stärke von 7 hatte. Und wir wissen, dass es nicht nur Auswirkungen auf der Ägäis, sondern auch auf den Rest des Mittelmeeres hatte. Geologische Funde auf Kreta, Anatolien und sogar in Israel zeigen Spuren des Tsunamis, den der Ausbruch ausgelöst hatte. So soll eine mindestens 9 Meter hohe Welle die Nordküste Kretas erreicht haben. Auf der Insel Chios fand man vor einigen Jahren das erste nachweisliche Opfer der Eruption. Ein Mann und ein Hund. Diese wurden durch den Tsunami in einem Haus verschüttet, welches wiederholt später nochmals verschüttet wurde. Man geht daher auch davon aus, dass es mehrere Tsunamiwellen gab. Palaikastro, nach Knossos die größte Stadt auf Kreta, wurde durch einen Tsunami vollständig überschwemmt und zerstört. Wir wissen, dass die minoische Zivilisation noch weiter nach dem Ausbruch bestand und nicht plötzlich von ihr zerstört wurde, wie man früher angenommen hatte. Trotzdem hatte es Auswirkungen, wie etwa den Handel. So war Terra ein wichtiger Trittstein für die Minoer Richtung Norden gewesen, aufgrund der relativ kurzen Strecke, die man vergleichsweise zu anderen Orten zurücklegte. Längerfristig musste man Alternativrouten finden, weshalb der Fernhandel eventuell eingeschränkt war für die erste Zeit. Außerdem wurde das östliche Mittelmeer in Asche und Rauch verhüllt, die, wie bereits erwähnt, bis nach Israel und Ägypten gelangten. Eines der größten Probleme, das wir mit der minoischen Eruption haben, ist, dass wir nicht wissen, wann sie konkret stattgefunden hat. Die Unwetterstele von Amose den Ersten soll die Auswirkungen des Ausbruchs auf Ägypten beschreiben. Dabei würde uns die Stele eine ungefähre Datierung der Eruption ermöglichen. Jedoch wird dies von manchen Forschenden in Frage gestellt, weil keine Ablagerungen von Asche in der Herrschaftszeit von Amose den Ersten gefunden wurden. Das Papyrus Ipoweh beschreibt eine ähnliche Naturkatastrophe, datiert jedoch auf etwa 1670 vor Christus. Allgemein gilt als ältestes mögliches Datum für den Ausbruch das Jahr 1680 vor Christus. Denn so wurde Balaikastro, wo Vulkanasche und Tsunami-Sedimente gefunden wurden, zwischen diesem Jahr und 1620 vor Christus zerstört. Orientiert man sich nach der Unwetterstele, könnte man einen Ausbruch frühestens im Jahr 1539 vor Christus datieren oder spätestens 1520 vor Christus. Eine spätere Neuauswertung im Jahr 2018 von einem verschütteten Olivenbaum auf Terra führte zu einem möglichen Ausbruchsdatum im Jahr 1600 vor Christus. Wie wir sehen, ist die Datierung des Ausbruchs immer noch schwierig und ein komplexes Thema. Aber vielleicht werden wir durch weitere Funde, neue und verbesserte Methoden irgendwann eine eindeutige Antwort darauf finden. Denn klar ist, dass Terra für lange Zeit unbesiedelt blieb und eventuell viele spätere mythische Erzählungen prägte, wie etwa die Sage von Atlantis oder der Deukalionischen Flut. Erst Jahrhunderte später konnte sich die Vegetation auf Terra erholen und wurde allmählich wieder besiedelt. Frühestens eindeutig nachweisen können wir eine Neubesiedelung im 9. Jahrhundert vor Christus durch den griechischen Stamm der Dora, deren Anführer Teras der Namensgeber für die Insel gewesen sein soll. Weitreichende Folgen hatte der Untergang von Akrotiri jedoch auch für eine der bedeutendsten und vermutlich ersten richtigen Zivilisationen Europas, die minoische Kultur. Ehe wir jedoch auf diese eingehen, schließen wir in der nächsten Episode mit der Kykladenkultur ab. Denn während Terra unterging, blühten die Städte Phylakopi und Agia Irini auf den Nachbarinseln auf. Die spätkykladische Periode verläuft parallel zur mykenischen Periode. Daher werden wir nächstes Mal bereits erste Berührungspunkte mit den Mykenern haben und nicht nur das Ende der Kykladenkultur behandeln, sondern auch erste Eindrücke zum Ende der gesamten Bronzezeit in Griechenland und im östlichen Mittelmeerraum bekommen. Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemeinem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.